Von mir, Friede sei mit euch und unser Herr Jesus Christus. Selam zegan nachum yuchun, misachum yuchun, kawai yublokum. Ja, heute feiern wir Ostern zusammen und es ist eine der schönsten Geschichten, die wir hören, dass unser Herr Jesus Christus auferstanden ist. Er lebt, wir lesen noch eine Bibelgeschichte von Lukas Evangelium 24. Dort steht, ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechende Öl mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herr, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zum Bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzigen weißen Kleidern zu. Die Frauen erschrecken und wagen nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragten die Männer. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das ist die Geschichte von Ostern. Jesus Christus ist nicht wie die anderen Götter, wo sagen, wir sind Götter, aber die sind gestorben. Aber unser Herr Jesus Christus ist der einzige wahre Gott, der gestorben ist und erlebt. Er hat den Tod besiegt. Der Tod, wo jeder Mensch eigentlich unser Letzter ist. Aber durch Christus ist der Tod für uns der Anfang in Ewigkeit. Durch ihn haben wir das Leben bekommen. Und am Anfang wollte ich noch etwas sagen. Jesus Christus ist für uns gekommen, dass wir durch ihn leben. Früher waren wir getrennt von Gott. Wir hatten die Beziehung nicht, weil wir mit Gott die Beziehung zerbrochen hatten. Wir haben gesagt, wir wollen nicht, wir sind selber Götter, wir wollen unsere eigene Meinung nehmen. Und dann wurde die Beziehung mit Gott sehr, sehr schwer. Und Gott versuchte die Menschen mit vielen Sachen zu sich zu rufen, aber die Menschen wurden immer härter. Sie wurden immer weiter von Gott entfernt. Dann hat Gott nur einzige Lösung, seinen einzigen Sohn für uns hinzugeben. Für unsere Sünden, für unser Fehlverhalten, für unser alles, was wir Fehler gemacht haben, alles, wo wir eigentlich mussten hier selber auf uns kreuzen, ist Jesus, hat er gesagt, nein, gebt mir, ich sterbe für euch. Ich bin der Opfer für euch, der für Gott, von Gott hergekommen ist, dass wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das Tod, die Auferstehung ist das Hoffnung für uns, weil die Jünger, sehen wir, nachdem Jesus gestorben ist, sie hatten gehofft, er ist der neue König, mit dem werden wir von der Gefangenschaft von Römer frei. Aber plötzlich starb er. Plötzlich ist die Hoffnung nicht mehr da. Oh, was machen wir? Gehen wir jetzt wieder fischen, wie wir unsere Arbeit waren? Aber Jesus ist nicht so. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist der Anfang, wie in Offenbarung steht. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der Alpha und der Omega. Das ist unser Gott. Das ist jetzt die Ostern-Geschichte oder die Auferstehung von Jesus Christus. Wir haben eine Hoffnung, die nicht für kurze Zeit ist. Wir hoffen in dieser Zeit, ja, für 80 Jahre, vielleicht werde ich bald ein Auto haben, das ist unsere Hoffnung, und dann haben wir das Auto. Aber unsere Hoffnung ist für Ewigkeit. Nahanates Fana, Naimintayu, Naizel Alam Zuhunetes Fana, Bimbenina, Das ist die Hoffnung für uns. Das heißt, ich gebe euch eine Ermutigung. In diesen schwierigen Zeiten verliert nicht das Hoffnung. Unsere Hoffnung ist nicht hier, sondern oben. Es kommt bald. Das heißt, lasst uns mit Hoffnung auf Jesus Christus warten, der auferstanden ist, der lebt, der unter uns ist. Amen. Ich möchte gerade diesen Gedanken mitnehmen, den du schon angefangen hast. Und ich möchte gern mit euch drei Punkte anschauen.
Verlässt nicht, wie um Sachen nicht nachher reden.
Auch im Zusammenhang mit diesem Text, wo es um die Auferstehung geht. Nathanael hat einen Text schon gelesen und wir haben am Anfang auch einen Text gelesen aus den Evangelien. Vielleicht ist euch gerade etwas jetzt aufgefallen. War jetzt da ein Engel oder zwei Engel, die da gesprochen haben?
Herr Melachti Nero, es gibt Melachti und Nero.
Das sind alles so nebensächliche Fragen. Ich lese gerade wieder mal ein Buch. Und zwar ist das von einem Detektiv geschrieben worden. Und der ist sich gewöhnt, Mordfälle zu untersuchen. Und der sagt, und das geht es jetzt, wegen Zeugenberichten. Wenn er von einem Fall verschiedene Zeugenberichte hat und diese Zeugenberichte alle ganz genau gleich sind, dann ist das für ihn unglaubwürdig. Deshalb haben sie immer geschaut, möglichst schnell am Ort zu sein. Die Zeugen zu isolieren. Und einzeln abzufragen. Weil jeder Zeuge sieht dasselbe, das sie sehen, doch von einer anderen Perspektive. Als dieser Detektiv, der nicht gläubig war, auf die Bibel gestoßen ist, da kam er von seinem Verstehen und Denken her und hat dann diese vier Zeugenberichte, die Evangelien, untersucht, wie ein Fall. Und so ein Unterschied, der war das jetzt ein Engel oder zwei Engel, das waren für ihn Beweise, das zeigen, dass es Augenzeugenberichte sind, eben ganz verschiedene. Der Mann kam zum Glauben. An Jesus. Weil er gemerkt hat an vielen Beispielen, das sind reale, echte Zeugenberichte. Wäre viermal einfach das Gleiche gestanden, das hätte ihn kritisch gestimmt. Also, mit diesen Auferstehungsberichten haben wir Augenzeugenberichte. Matthäus und Johannes waren Jünger, die waren mit dabei. Markus und Lukas kannten diese Augenzeugenberichte und haben das aufgeschrieben. Ihr wisst ja immer wieder auch in dieser Zeit, ja, das mit der Verstehung, kann das wirklich sein? Wir kennen das einfach aus dem alltäglichen Erleben nicht. Und doch haben Menschen etwas erlebt und es aufgeschrieben. Es ist geschehen. Und das Interessante ist,
interessant,
dass sogar in der Bibel steht, wie es dazu kam, dass man das angezweifelt hat. Aber das ist nicht Thema heute Morgen. Aber steht auch dort, wenn man weiterliest, bei Matthäus 28. Hier noch einmal dieser Text, blende ich dann einfach ein. Ich lese ihn nicht mehr auf Deutsch, gehe auf einzelne Punkte ein. Drei Punkte, die uns beschäftigen sollen, kurz aufstehen, aufblicken, aufbrechen. Das ist ein bisschen ein Wortspiel wegen Auferstehung natürlich. Genau, also zuerst ist aufstehen. Wir lesen im Vers 1, nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Mhm. Ein bisschen, was war die Situation dieser Maria Magdalena? Sie hat gerade vor 2 Tagen die Ermordung ihres Herrn erlebt. Sie mit einigen anderen Frauen war Augenzeugin der Kreuzigung. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie ihre Gefühlslage in dieser Situation war. Traurigkeit, Unsicherheit, Enttäuschung, wahrscheinlich eine riesengroße Leere. Ihr Herr, ihre Hoffnung ist tot. Wahrscheinlich hat sie bis zum letzten Atemzug gehofft, dass irgendetwas geschieht, dass vom Kreuz runterkommt oder was auch immer, oder Gott eingreift. Aber es ist einfach nichts geschehen. Sie hörte den Ruf. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, keiner von uns hat das je erlebt. Und hast du schon Gedanken gehabt, ich bin von Gott verlassen? Aber dann steht sie auf. Und gell, sie wusste noch nicht, ja, jetzt gehe ich zum Kreuz und da wird dann der Stein weg sein und Jesus ist da. Das wusste sie nicht.
Aber sie macht wahrscheinlich etwas Gutes. Trauerbewältigung. Sie geht zum Grab. Das machen doch noch viele Menschen, die jemanden verloren haben. Zum Grab zu gehen und irgendwo Abschied nehmen.
Ciao, mein Ball ist nur Selin.
Ist ein Prozess. Schmerzen, Verlust zu verarbeiten. Gut, dass sie geht. Dass sie aufsteht. Das Leben geht weiter. Aber das braucht seine Zeit. Noch etwas zu ihrer Person, Maria. Vielleicht dachte sie daran, wie sie Jesus kennengelernt hat, da auf dem Weg zum Grab. Sie hat Dunkelheit erlebt. Dunkelheit von Besessenheit. Wir wissen nicht, was geschehen ist in ihrem Leben, ihre Geschichte. Aber Lukas erzählt von ihr, dass sie eine der Frauen war, von der böse Geister ausgetrieben wurden. Menschen können von einem fremden Geist in Besitz genommen werden. Sie sind nicht mehr der Herr ihres Lebens. Aber die Frau, die Maria, ist Jesus begegnet und er machte sie frei. Sie hat das Licht erlebt. Dieses Thema vom Dunkelheit zum Licht beschäftigt mich schon die ganze Zeit auf Ostern hin. Deshalb auch diese Geschichte von Lars, gell? In der Dunkelheit brauchst du Licht. Was ist dein Licht, deine Hoffnung? Denn wenn es dunkel ist, denn wenn du dich alleine fühlst, wenn du Enttäuschungen erlebst, du brauchst nur ein kleines Licht. Für mich ist das ab und zu jetzt wirklich sehr real. Ich habe schon einmal erzählt, manchmal in der Nacht wache ich auf und wenn es finster ist, packt mich eine nicht greifbare Angst. Und dann muss ich aufstehen, rasch aufs Badezimmer Licht machen. Dann gehe ich wieder zurück und schlafe weiter. Aber wenn ich liegen bleiben würde, würde diese Angst manchmal immer mehr zunehmen. Und ist ein unerhört beklemmendes Gefühl. Aber ich stelle mir dann manchmal vor, wie ist es in der Hölle? Jesus hat von diesem Ort gesprochen, es wird finster sein. Und sie haben kein Licht dort, wie ich dann Licht suchen kann. Beklemmend. Wie wunderbar, wenn man Jesus erfahren darf, kennen darf. Diese Maria hat Jesus erlebt, aber jetzt ist er ja nicht mehr. Sie geht zum Grab, sie steht auf, sie macht genau das Richtige. Und es wird gleich etwas geschehen, das hätte sie ja selbst nie gedacht. Führt uns zum zweiten Punkt, aufsehen. Aber noch einmal zum ersten Punkt, ich habe euch dieses Gedicht vorgelesen. Einer ist da, der wälzt dir den Stein vom Herzen. Ich finde das wunderbar. Also diese Illustration. Jesus wälzt mir den Stein vom Herzen. Aufsehen. Einer ist da, der spricht von Hoffnung und verjagt die Todesschatten mit seinem Licht. Kaum ist Maria dort beim Grab.
Maria auch müssen wir zuhören.
Da sind noch die Soldaten. Ihr wisst ja, die Gegner wollten ja, dass das Grab bewacht wird. Die Gegner wussten, dieser Jesus hat doch gesagt, nach 3 Tagen werde er auferstehen. Die Gegner wussten es. Die, die eigentlich glauben sollten, die zweifelten. Verkehrte Welt. Auf alle Fälle geschieht ein Erdbeben. Schüsst, wo sie dorthin kommt. Und ein Engel erscheint. Der wälzt den Stein weg. Und dann hat es so etwas Schalkhaftes, so etwas, wie sagt man dem, so etwas Ironisches, als der Engel auf dem Stein sitzt. Ich stelle mir dieses Bild vor. Als ob er sagen will, was ist so ein Stein im Vergleich zu Jesus, dem Eckstein, dem Felsen? Was ist schon der Tod im Vergleich zu Jesus, dem Fürst des Lebens? Erstaunlich ist, wer das leere Grab und die Auferstehung sehen kann. Wer war bei diesem Moment dabei und hat nichts mitbekommen? Die Soldaten. Die waren da. Der Text sagt, sie seien wie tot. Irgendwie waren die abwesend.
Können Sie noch warum?
Haben schlichtweg die Auferstehung verpasst. Wie viele Menschen heute feiern Ostern, sind wie tot und sehen die Auferstehung von Jesus nicht, weil sie nicht glauben. Ganz anders Maria.
Maria Philippia.
Bei ihr steht, sie hat wohl Angst, aber auch Freude. So heißt es hier bei diesen folgenden Versen. Einerseits fürchtet sie sich und andererseits Freude. Sie als an Jesus Glaubende und du und ich als an Jesus Glaubende. Für uns ist die Auferstehung Fakt, Tatsache. Wir glauben und freuen uns darauf. Wir sehen darauf. Wir sagen uns, schöne Ostern, Jesus lebt. Weiß ich, der noch heute eine Familienfeier hat oder Fest hat und so weiter. Könnt ihr das ja vielleicht auch sagen. Frohe Ostern, Jesus lebt. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Matthäus, der das geschrieben hat, war ja ein Zöllner. Er war ein Jude und vertraut mit der Bibel, mit der Tora, dem Alten Testament. Er war ja nicht der erste Evangeliumsschreiber. Und deshalb hat er gewisse Dinge genauer beschrieben. Und er hat herausgearbeitet, wie viel und wo etwas geschieht, was ja vorausgesagt ist. Wenn man sich mit der Auferstehung beschäftigt, wie dieser Detektiv, den ich euch erwähnt habe. Es gibt noch Journalisten.
Journalisten.
Es gibt auch so eine ganz bekannte Geschichte. Die haben sich mit der Auferstehung auseinandergesetzt. Und jeder, der das tut, ob Akademiker, Doktor, Professor oder Dachdecker oder Schreiner wie ich, egal. Wenn du dich damit auseinandersetzt, wirst du merken, es ist geschehen. Paulus schrieb deshalb auf, die Todesschatten sind verjagt. Die Kraft des Todes, die Sünde, ist ausgelöscht. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, 1. Korinther 15. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Sieg gibt heißt Überwinderkraft. Deshalb ist es, wie Nathanael gesagt hat vorhin, der Tod ist vorbei. Er hat keine Macht mehr über uns. Ja, wir sterben. Aber in uns ist eine Hoffnung. Wir wissen, wo wir hingehen. Auf uns wartet die Ewigkeit. Wir können einfach Danke sagen. Wir haben eine ewige Existenz mit Jesus. Auf das müssen wir immer wieder sehen. Schau darauf. Beschäftige dich nicht viel zu viel mit was in dieser Welt, in meinem Leben geschieht. Hol dieses neue Leben in dein Leben hinein. Beurteile, was geschieht, immer wieder mit dieser Perspektive. Wie? Lest die Bibel. Sie ist das ewige Wort Gottes. Mein täglicher Begleiter. Und Gott spricht in mein Leben hinein. Gott spricht in dein Leben hinein. Deshalb können wir aufbrechen. Der dritte Punkt. Im Gedicht hat es folgendermaßen geheißen. Einer ist da, der wendet den Weg aus der Trauer ins Leben und führt dich zurück nach Haus. Gott ist unser Zuhause. Sein ewiges Reich ist unser Zuhause. In Matthäus heißt es dann, Vers 9, und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnet ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfasste seine Füße und beteten ihn an. Und dann heißt es in Vers 10 weiter, geht zu meinen Brüdern. Brüdern? Schon erstaunlich, nicht? Jesus nennt die Apostel seine Brüder. Aufbrechen. Ich meine, vor 2000 Jahren, dieses Ostergeschehen, das war ja wie eine Explosion des Lebens. Der Frühling wird manchmal so, den wir gerade momentan erleben, so geschildert. Eine Explosion des Lebens. Nach dem Winter blüht alles in schönsten Farben. Man fragt sich, woher kommt das alles? War doch gerade noch Winter. Das ist Ostern. Das bewirkt die Auferstehung von Jesus. Stellt euch einmal vor, Maria wäre nach Hause gegangen, hätte das Frühstück gemacht, wie immer, und hätte nichts gesagt. Unvorstellbar. Einfach normal weitergelebt, als ob nichts geschehen wäre. Irgendwann sind die Jünger auch einmal noch aufgestanden, setzen sich zum Tisch. Ja, danke, dass du gekocht hast. Wunderbar, essen wir hin. Ah, wie geht es dir, Maria? Ah ja, ganz gut so. Hast du gut geschlafen? Ja, es ging so. Ich war früh wach und ging dann ein wenig spazieren. Wo bist du hingegangen? Ich konnte nicht schlafen. Ich musste immer an Jesus denken. Ich ging zum Grab. Wird es immer noch von den Soldaten bewacht? Ah nein, der Stein war weg, die haben dort irgendwie geschlafen, waren halb tot und so. Ja, hab da kurz reingeschaut, irgend noch ein Blitz und irgendein komisches Wesen war da. Aber irgendwie war das komisch und ich bin dann umgekehrt, ich dachte, ich hätte Halluzinationen. Ja, und dann, als ich nach Hause ging, da ist mir sogar noch Jesus erschienen. Aber jetzt bin ich hier und genau. Nichts Besonderes.
Hey John.
Könnt ihr euch das vorstellen?
Können Sie sich das vorstellen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Hat sie darauf gewartet? Nein, sie war nicht darauf vorbereitet. Das bringt mich zum folgenden Gedanken. Was bedeutet mir die Auferstehung von Jesus? Kann ich davon schweigen? Will nicht Jesus mich auch senden zu den Brüdern, um es ihnen zu sagen? Aufbrechen. Lethargie, Untätigkeit, aufbrechen. Ostern, Jesus ist die Antwort für alle Probleme dieser Welt. Weil nur Jesus in uns alles aufbrechen kann. Maria wurde zu dieser Hoffnungsträgerin. Du und ich, wir sind auch solche Hoffnungsträger. Ja, wir sind Lebensträger. Weil Jesus ist mit uns. Jesus ist in uns. Als wir unser Leben mit ihm verbunden haben durch den Glauben. Wir sind von neuem geboren worden. Wir sind auferstanden mit ihm zu neuem Leben. Sei nicht eine Maria, die nach Hause geht, als ob nichts geschehen ist. Lassen wir uns nicht einreden, dieser Glaube an Jesus, eine coole Sache, aber es gibt noch 2, 3, 4 andere Dinge, die auch cool sind. Paulus sagt in Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst. Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber lebe, in dieser Existenz, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes Jesus, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat am Kreuz. Nehmen wir folgenden Gedanken mit. Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung, nicht ich habe. Er sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wenn Paulus sagt, Christus ist in mir, habe ich diese Auferstehung und das Leben von ihm. Sagen wir das weiter. Wir wollen noch beten miteinander. Ja, ich danke dir, Jesus, dass du auferstanden bist, dass du mir begegnet bist und dass du auch heute Menschen begegnest wie der Maria in einer hoffnungslosen Situation, in einer dunklen Situation, um Licht zu sein, um Hoffnung zu geben. Danke, begegnest du heute noch Menschen und sie werden ganz neu. Jesus, du bist so ein mächtiger Heiland und Gott, so großartig. Hilf mir, hilf uns, dass wir es anderen weitersagen, damit sie nachdenken und auch dich das Leben finden. Amen. Singen wir zusammen. Gnade ist stark.
Wo sind meine Sünden, sie lasteten schwer. Senkt in der Tiefe, verschwunden im Meer. Im Abgrund der Liebe, Gott sieht sie nicht mehr. sie waren unzählig, doch Gnade ist mehr. Halleluja, Gnade ist stark. Stärker als Schwachheit, neu jeden Tag, staunt über Gnade und was sie vermag. Wie kannst du vergessen, allwissender Herr, den Mühlstand versenken, mich nicht hinterher. Barmherzigkeit folgt mir statt Tod und Gericht. Dein Zorn ging vorüber, doch Gnade nicht. Halleluja, Gnade ist stark. Neu jeden Tag, staunt über Gnade und was sie vermag. Trotz Stolpern und Fallen, trotz all meiner Schuld, ruht doch dein Gefallen auf mir in Geduld. Dein Sohn gab sein Leben als Preis für mich her. Du siehst mich in Christus, Gnade ist mehr. Halleluja, Gnade ist stark. Stärker als Schwachheit, neu jeden Tag, staunt über Gnade und was sie vermag. Halleluja, ist stark. Stärker als Schwachheit, neu jeden Tag, staunt über Gnade und was sie vermag.
Ja, wunderbare Gnade, die uns errettet.